Unglaublich, aber wahr. Missio-Camp 2018. Martin Schmid spricht zum Thema Unglaublich, Jesus hat mehr für dich.
Wer wohnt in einem Ort, also in einem Dorf oder einer Stadt, wo es eine Bäckerei gibt? Bitte mal Hand hoch. Eine Bäckerei in eurem Ort. Gut, Gegenprobe. Wer wohnt in einem Ort, wo es keine Bäckerei gibt? Okay, danke schön. Weitere Probe. Wer hat sich jetzt nicht gemeldet? Raus. Nein, ihr seid ja jetzt wach, ne? Ich wurde auch mal ganz schnell wach. Und zwar meine Tochter, die war damals, wir haben drei Mädels, aber eine davon, die war damals samstagmorgens mit in der Bäckerei. Wir haben Brötchen geholt, sagen wir mal so 8:30 oder was. Samstags kann man ja länger schlafen. Und mit ihren 9 Jahren ist sie mitgegangen, weil sie wusste genau, die Kinder, die da mitkommen, die kriegen Bonbons. Und dann standen wir da an dieser Theke, haben die Brötchen bestellt und die Verkäuferin fragt dann die, ich darf ja keinen Namen sagen, haben mir meine Kinder verboten, also eine meiner Töchter, fragt die Verkäuferin, möchtest du ein Bonbon? Und dann nickt sie so, kriegt ein Bonbon und ich habe mir dann schon gedacht, so ja, jetzt wäre so der Moment, um Danke zu sagen, wie sagt man, ne? Da kommt dann in dir so der Vater hoch, den du vormals nicht wahrhaben wolltest. Sie hat nicht Danke gesagt, sondern sie hat gesagt, ich habe noch 2 Schwestern. Und das hat geklappt. Schlussendlich ging sie mit einer Handvoll Bonbons heim. Und ich habe mir gedacht, ich muss euch diesen Witz erzählen, denn er ist Realität. Und was wir heute Abend besprechen, ist auch Realität. Noch viel größere Realität als ein paar Bonbons beim Bäcker. Gott hat mehr für uns. Mehr als ein paar Bonbons. Es ist unglaublich. Ich bete und dann sage ich euch, was ich damit meine und wir schauen in die Bibel. Herr Jesus Christus, danke, dass du mehr hast und dass du heute Abend hier bist. Hilf uns zu verstehen, wie du bist, wie du denkst und fühlst für uns und was du uns geben willst. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. In der Bibel gibt es einen super guten Text und den will ich euch mal vorstellen. Und zwar von vorne bis hinten. Ja? Ist ja auch besser, wenn man vorne anfängt. Ich muss mal schauen, ob ihr den Bibeltext schon da habt von der Technik. Genau, dann seht ihr das nämlich alle auch, was ich euch gleich vorlese. Und zwar im Neuen Testament, Lukas Evangelium. Und da geht es um Menschen, die ausgegrenzt waren und so weiter. Das erkläre ich euch noch. Jetzt fangen wir mal vorne an, wie gesagt. Ne? Sie waren unterwegs nach Jerusalem. Wer ist sie? Richtig, die Freunde Jesu, die Jünger genannt wurden, waren unterwegs nach Jerusalem. Ihr Weg führte sie durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. Boah, alles klar, ne? Grenzgebiet, Galiläa, Samarien, das weiß jeder, Israel und so, ne? Nein, weiß natürlich nicht jeder. Ich habe euch mal eine Landkarte mitgebracht. Ne? Die ist total groß, weil da irgendwie die Welt drauf ist oder so. Wer von euch kann sich ungefähr vorstellen, wo Israel ist? Mal ganz kurz Hand hoch. Ja? Du weißt es? Dann geh mal nach vorne da. Ne? Ja? Du kriegst einen Applaus. Komm, trau dich. Ja, ey, komm, herzlichen Glückwunsch. Ja, so, komm mit. Steig mal da drüber. Super. Wir gehen hier hin. Jetzt müssen alle mal nach links gucken quasi. Und du musst versuchen, uns Israel zu zeigen. Ne? Wie heißt du eigentlich?
Ich heiße Emil.
Emil, sehr gut. Ja. Was denkst du, wo ist Israel?
Ungefähr da.
Ah. Ein Applaus für Emil. Jawohl. Super, du hattest recht. Es ist auf dieser Leinwand. Jawohl, du hattest recht. Super gut. Wer weiß es noch ein bisschen genauer? Hand hoch. Ja, komm du mal nach vorne. Ja, du, ja, genau. Ich weiß gerade deinen Namen nicht. Emil, bleib mal da. Ne? Ja, weil er will dir ja was erklären. Der ist ja extra wegen dir gekommen. Ne? Zeig ihm mal, wo Israel ist. Hier, ja, da ist Israel. Sehr gut. Ein Klick weiter, bitte. Wo ist denn jetzt das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien? Wenn du wieder Hilfe brauchst, hole ich noch jemand. Da oben, genau. Ganz oben ist Galiläa und hier ist Samarien. Ne? Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, ihr habt viel dazugelernt und wir auch. Super gut, Dankeschön. Ne? Mir ist es echt wichtig, dass wir wissen, wo wir sind. Und übrigens, von den Temperaturen her dürfte es da oben in dieser leicht öden Gegend noch ein Ticken wärmer gewesen sein als hier in diesem Zelt. Also freut euch, dass ihr jetzt hier seid und nicht dort, ne? So. Und was ist da noch passiert? Da sind sie gelaufen. Wir schauen wieder in die Bibel. In einem Dorf begegneten ihnen 10 Aussätzige. Haben wir schon das nächste Problem. 10 Aussätzige. 10 ist klar, ne? Aber was sind Aussätzige? Ich habe mir gedacht, ich erkläre es euch mal erst so mit ein paar Worten und dann zeige ich ein paar Bilder dazu. Also Aussätzige sind ausgestoßene Menschen. Ja, ihr meldet euch. Diesmal erkläre es ich euch. Ja, super gut. Ihr seid voll dabei. Das gefällt mir. Die waren sozusagen weg von den anderen, ausgegrenzt auch, weil die hatten was. Die hatten irgendeine Krankheit. Die hat man Aussatz genannt oder so. Diese Krankheit war ansteckend und deswegen wurden die auch ausgegrenzt. Ausgegrenzte Menschen kennen wir wahrscheinlich alle, manchmal sind wir das ja auch selber. Na? Es gibt Menschen, die müssen ausgegrenzt werden, da macht dieses Wegschieben, dass die woanders wohnen und so, macht dann Sinn. Zum Beispiel ein Mörder, der muss ausgegrenzt werden ins Gefängnis. Sonst gibt es ein Problem, weil wenn der noch frei rumläuft, könnte der noch mehr morden. Also da macht dieses Ausgegrenztsein Sinn. Oder wenn Leute im Krankenhaus sind und eine ansteckende Krankheit haben, dann kommen die auf eine Isolierstation und sind dort ausgegrenzt, damit sich niemand ansteckt. Und so war das da auch. Diese Menschen hatten so eine Art Lepra oder irgend sowas ähnliches. Aussatz ist nicht Lepra, aber es könnte sowas Ähnliches gewesen sein. Ich war mal eine ganze Zeit Mitglied in einem Hilfsverein für Leprakranke in Esslingen und habe euch da ein paar Bilder mitgebracht, wo ihr die Menschen, die Lepra haben, sehen könnt. Also so ähnlich muss das mit dem Aussatz gewesen sein. Zeigt ihr mal diese Bilder, genau. Lepra ist eine neurologische Krankheit, also eine Nervenkrankheit eigentlich. Das heißt, wenn man sich infiziert, es dauert so von der Inkubationszeit, also bis die Krankheit ausbricht, ungefähr zwischen 5 Monate und 30 Jahre. Nachdem du dich infiziert hast, kann es also auch noch 25 Jahre dauern, bis das ausbricht. Und dann sterben so die Nerven ab. Also man verliert das Gespür an der Haut und überall, auch für Wärme, Druck und Kälte und all sowas. Und deswegen verletzen sich diese Menschen dann oder sie verletzen sich so und so, aber sie spüren es nicht und die Gliedmaßen fallen ab. Das kennt man vielleicht so vom Hörensagen. Und Lepra ist ansteckend. So ähnlich muss diese Sache mit dem Aussatz gewesen sein. Klick mal eins noch weiter. Genau, und da waren also so Menschen irgendwo in einem Dorf zwischen Galiläa und Samarien in der Jezreel-Ebene, so nennt man dieses Gebiet da oben, ausgegrenzt, damit sie niemand anstecken. Also durchaus sinnvoll. Ganz anders, wie wenn wir Menschen ausgrenzen, die eigentlich bei uns sein könnten, wo es nicht sinnvoll ist. Und die Jünger mit Jesus sind dahin gekommen. Und jetzt war ja Folgendes vorgeschrieben, da klick mal bitte eins weiter, dann sehen wir das aus der Bibel. Diese Menschen hatten Regeln, ganz klare Regeln, damit sich niemand ansteckt. Dazu brauchen wir den Bibeltext. Ich bin gar nicht so wichtig, mach mich mal da weg. Ja, und jetzt den Bibeltext, das ist wichtig. Genau, nee, eins zurück. In der vorgeschriebenen Entfernung blieben sie stehen. Das war die Regel. Wenn da jemand kam, durften die da nicht hingehen, damit sie den nicht anstecken. Sie mussten da stehen bleiben, wo sie sind, und sie mussten rufen, eigentlich mussten sie rufen, unrein, unrein. Das war das Vorgeschriebene. Diese Aussätzigen hier, die haben irgendwie gehört, dass da Jesus kommt. Ich kann mir vorstellen, dass ein, zwei Leute von ihnen gewusst haben, dass dieser Mensch Jesus ist, und das haben die den anderen gesagt, und deswegen haben die alle gerufen, Meister, Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns. Das haben sie gerufen in ihrer Not. Diese Menschen dort, die hatten sonst keinen großen Kontakt zu Leuten. Wisst ihr, wie das war? Denen wurde das Essen hingeworfen aus der Ferne, damit sich niemand ansteckt. Oder aus dem Bach oder Brunnen dort mussten sie dann mit so langen Schöpfkellen, ich habe mal spaßeshalber eine mitgebracht, ne? Da mit irgend so was Ähnlichem mussten sie dann, das war noch länger wahrscheinlich, mussten sie dann aus dem Bach heraus das Wasser holen und zu sich wieder in einen Eimer leeren, damit andersrum eben der Bach oder der Brunnen sich nicht verunreinigte. Also das war alles gut geregelt. So richtig Kontakt zu anderen Menschen hatten die nicht. Aber sie wurden versorgt. Jesus, der bleibt sogar bei ihnen stehen. Er hat keine Berührungsängste. Die ganzen Leute, die mit Jesus unterwegs waren, seine Jünger, die da gelaufen sind. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, das war wahrscheinlich so eine Art Schulunterricht, ne? Damals war ja Schule nicht auf dem Po sitzen und warten, was passiert den ganzen Tag, ne? Und vor dem Gong wieder aufwachen, sondern damals war ja Schulunterricht und on the road sozusagen. Im Laufen haben die Rabbis ihre Schüler unterrichtet und haben ihnen die Welt und das Leben und den Glauben erklärt. Und Jesus hält da an mit seinen ganzen Schülern, den Jüngern, den Freunden von ihm und sieht die Aussätzigen an. Er schaut sie an, so wie er auch heute Abend dich anschauen will. Er sieht dich an. Du bist kein Aussätziger wahrscheinlich, aber er nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit für die Menschen, egal wie sie aussehen, egal was sie haben. Er bleibt da stehen. Er hätte ja auch weggehen können, weitergehen, ne? Zu McDonald's einen Cheeseburger bestellen oder irgend sowas. Okay, gibt es in Israel nicht, aber irgendwie was anderes. Er ist da stehen geblieben. Er hat sich Zeit genommen und er spricht sie an. Er sah sie an, ist der nächste Vers. Er sah sie an und forderte sie auf. Geht zu den Priestern, zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Jetzt wird's echt schräg. Die sind immer noch krank. Und er sagt zu ihnen, geht zu den Priestern. Dazu muss man wissen, die Priester hatten damals auch so eine ähnliche Funktion wie ein Arzt. Die konnten Menschen krank schreiben, also beurteilen, ob jemand krank ist. Und krank schreiben und auch wieder für gesund erklären, für rein und sowas. Und er schickt sie zu den Priestern und sagt, geht dahin, zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Die sind noch gar nicht geheilt. Hallo, geht's noch? Hallo, hallo, geht's noch? Die sind noch gar nicht geheilt. Ja, hallo, jetzt sollen die losgehen. Losgehen, also einfach mal so losgehen, als ob sie gesund wären. Das ist gegen die Logik, merkst du das? Wer jetzt wach ist, merkt das. Gegen die Logik. Wir Menschen sind genau andersrum. 99,9% der Menschen wollen zuerst sehen, dass das so ist. Und dann können sie es glauben. Die hier, die sollen zuerst etwas glauben und dann losgehen. Also eigentlich in blindem Vertrauen, dass Gott sie heilt unterwegs. Ich kann das ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich ganz ehrlich sein will zu dir, ich übe da richtig dran. Ab und zu gelingt es mir ein bisschen. Aber ich habe vielleicht 20% von diesem großen Glauben, den die da hatten. Denn sie sind ja dann losgegangen, alle zehn. Alle zehn sind losgegangen auf diesen Weg, ohne schon zu sehen, dass sie gesund sind. Einfach im Vertrauen losgegangen, blind quasi, einen Weg gehen, den Gott dir sagt. Ich finde es enorm. Ein enormes Wagnis, einfach loszugehen auf Gottes Wort hin. Und wie gesagt, ich übe da noch. Immer wieder gelingt es mir und manchmal habe ich da auch meine Grenzen. Und dann laufen sie los und auf dem Wege dorthin, steht in der Bibel, auf dem Wege dorthin wurden sie gesund. Es hat in der Tat geklappt. Jesus hat diese Menschen geheilt. Ihre Krankheit war weg. Und so laufen sie da und merken, dass sie gesund sind. Man weiß noch nicht mal so ganz genau, ob die beim Priester dann angekommen sind, alle und wie oder was. Man weiß auf alle Fälle eines, und das schauen wir uns mal an, ab Vers 15. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Einer von zehn läuft zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Alle anderen, die haben irgendwas gemacht. Die waren mindestens mal richtig froh. Alle zehn waren froh. Aber dieser eine Mensch, der hat irgendwas anderes noch gedacht und wollte wahrscheinlich zurückgehen, weil er vielleicht Danke sagen wollte. Keine Ahnung, ne? Wie sagt man Danke? Nee, das ist nicht dieses Danke. Das muss ein anderes Danke sein. Das muss ein Danke sein, was von tiefem Herzen kommt. Nicht aus Moral, weil dein Papa will, dass du sagst. Sondern das muss ein Danke sein, was von Herzen kommt. Ein Danke sein, was ihn von Herzen berührt. Und dann dreht er um, geht also zu Jesus und er warf sich vor Jesus nieder, lobte Gott und so weiter, lobte Gott, warf sich nieder und dankte ihm. Dieses Danken, das ist ein enormer Unterschied zu den anderen Menschen, die dabei waren, die alle ein Wunder erlebt haben. Er geht zurück und dankt. Er geht zurück an die Quelle seiner Heilung, zu Jesus, und dankt ihm. Dieses Danke führt ihn in eine Beziehung zu Gott. Das ist nicht nur ein Wort. Die anderen haben alle eins gemacht, wie ich das bei total vielen Christen auch erlebe und Menschen generell. Den Effekt Jesus haben alle abkassiert. Heil mich, mach mich gesund. Den Effekt Jesus haben alle abkassiert. Schenkt mir eine gute Schulnote. Diesen Effekt wollen alle. Aber dieser eine geht zurück zur Quelle seiner Heilung in die Beziehung zu Jesus. Und das macht er durch das eine Wort Danke und das Niederknien. Danke, Jesus, dass du mich geheilt hast. Ich finde das toll, dass er es macht. Und jetzt kommt auch das Thema von heute Abend so langsam, damit ihr nicht denkt, das kommt gar nicht mehr. Ja. Jesus ist ein bisschen verwundert und fragt, ja, Vers 17, ne? Habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Weshalb kommt als einziger dieser Fremde, das war ein Mann aus Samarien, gar kein Israelit sozusagen, der gläubig war, sondern ein Fremder, der das erst alles gelernt hat mit Jesus und so. Weshalb kommt als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Und zu diesem Samariter, daher wo der eben kommt, zu dem Samariter sagte er, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. In diesem letzten Vers von diesem Abschnitt steckt das Wunder, was unglaublich ist. Wir haben es hier über den, wo heute Abend und jeden Abend hier die Abende gehen, die Tage gehen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der hat dir noch mehr zu bieten als Gesundheit. Weil gesund wurden alle. Ich weiß, Gesundheit ist total wichtig für uns. Ich möchte auch nicht so verstanden werden heute Abend, dass ich sage, Gesundheit ist nicht wichtig. Ich war selber schon mehrfach krank, auch länger mal, und ich weiß, wie wichtig es ist, dass man wieder gesund wird und gehen kann und machen kann und alles. Das will ich gar nicht sagen, dass Gesundheit nicht wichtig ist. Bitte das nicht so hören. Aber ich will eins sagen, Jesus hat noch mehr für dich als Gesundheit. Selbst wenn du bei bester Gesundheit stirbst, ohne Jesus bringt es dir nichts. Es ist eher andersrum besser, wenn du mit ein paar schlechten Zähnen stirbst und hast Jesus, dann bringt dir das was, denn Jesus rettet über diese Erde hinaus. Und das ist das, was dieser eine kriegt. Er wird gerettet. Rettung ist mehr als Gesundheit. Rettung geht über diesen Planeten hinaus. Dieser Planet hier hört irgendwann auf. Ich will jetzt keinem Angst machen, es ist leider so. Und Jesus rettet in Ewigkeit. Für die, die in der Beziehung zu ihm sind, für die gilt das. Und es geht so leicht, durch ein Danke und ein Niederknien. Ganz leicht in die Beziehung zu Jesus zu kommen. Manche sagen ja, wenn wir noch mehr Wunder hätten, so wie jetzt das, was wir hier sagen, dann könnten wir alle viel leichter glauben. Ne? Vielleicht sitzt du heute Abend drin und sagst, ja, aber mir ist so ein Wunder noch nicht passiert. Ne? Hätte ich so ein Wunder erlebt, dann würde ich glauben. Wenn ich in die Bibel schaue, da sind ganz viele Wunder von Jesus getan worden. Die Quote, dass dann Leute in den Glauben gekommen sind, die ist herzlich gering, ehrlich gesagt, so im Schnitt. Hier zum Beispiel ist es ein Zehntel. Einer von 10 ist in den Glauben gekommen, alle 10 sind gesund geworden. Also die Wunder alleine führen uns noch nicht in den Glauben automatisch. Es braucht irgendwie diese willentliche Entscheidung oder was, dass man umdreht und in diese Beziehung zu Jesus zurückgeht. Das führt ins ewige Leben, denn davon reden wir, von nichts anderem, vom ewigen Leben. Und ich persönlich freue mich, dass es mit dieser Welt nicht zu Ende ist und auch mit meinem Leben, wenn ich dann noch grauer bin. Ich schimmel ja schon von oben, weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, ne? Graue Haare und so. Wenn ich noch faltiger bin und so und irgendwann sterbe, es geht weiter für mich. Und für alle, die glauben, geht es weiter. Nicht hier auf dieser Erde, sondern an einem anderen Ort bei Gott, wo die Wohnungen schon längst bereitet sind. Wo kein Leid, keine Krankheit, kein Geschrei mehr ist, kein Neid, kein Krieg, keine Flüchtlingswelle, nichts. Wo wir bei ihm sind, an seinem Tisch und alles gut ist. Diese Rettung, das ist das, was Jesus dir als mehr anbietet. Mehr als Gesundheit. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, was mir sehr hilft, wenn ich nicht weiter weiß mit so Dingen, die ich auch nicht so erklären kann. Ne? Man denkt ja manchmal, die Leute, die da auf so einer Bühne stehen, die können immer alles erklären, die wissen alles, bei denen klappt alles im Glauben. Nein, bei mir ist es nicht so. Ich habe viele Fragen, die ich Gott dann auch stellen werde, wenn ich bei ihm bin. Wenn ich ihm in die Augen schauen kann, gegenüber sitze, und da werde ich ihm viele Fragen stellen. Was mich aber jetzt schon tröstet, das will ich euch an diesem Bild erklären. Das Eisbergmodell, das kennt wahrscheinlich jeder oder viele. Ein Eisberg hat auf der sichtbaren Fläche über der Wasseroberfläche, was weiß ich, ein Drittel oder so seiner Kapazität oder Fläche seines Volumens. Und unter Wasser nochmal einen viel größeren Teil, sagen wir mal 2/3 oder so. Und über Wasser sehen wir, haben wir von Gott schon viel gelernt und gehört. Durch andere Menschen, durch die Heilige Schrift, die Bibel, durch das, was er uns auch sagt. Wenn er mit uns redet, durch Träume, Gedanken, Worte, andere Menschen, wie gesagt, es gibt den offenbarten Teil Gottes und da wissen wir, dass er es gut mit uns meint und dass er gute Gedanken für dich hat. Egal wie groß deine Sorgen heute Abend sind, er hat gute Gedanken für dich. Wenn du mich jetzt aber fragst, warum macht denn Gott morgen das nicht schon alles weg, damit ich nicht mehr diese Sorgen haben muss, damit ich nicht mehr dieses Leid aushalten muss, damit ich nicht mehr krank bin, Da muss ich dir eines sagen, ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Ich kann es dir noch nicht mal für mein Leben sagen. Aber ich halte mich daran fest, dass es derselbe Eisberg ist, auch wenn ich den noch nicht offenbarten Teil Gottes, der unter der Wasseroberfläche ist, den kann ich mir nicht erklären, da bleibt Gott erstmal noch verborgen. Aber wenn ich ihn sehen werde, dann wird er mir sagen, warum das damals so war. Und warum er es anders gemacht hat, als ich ihm das so vorgeschlagen hatte. Na? Momentan muss ich mich daran festhalten, dass auch der verborgene Teil zu dem guten, offenbarten Teil Gottes gehört. Das ist derselbe Gott, der es gut mit dir meint, auch wenn du ihn manchmal nicht verstehst. Und Heilung, da habe ich auch noch ein weiteres Bild für euch. Heilung ist etwas, was auch ganz viele Menschen falsch verstehen. Manchmal denkt man, Heilung macht alles vergessen. Sozusagen einmal ein Reset im Gehirn und dann bist du wieder total fit und alles gut, dein Körper ist fit, alles. Heilung, es gibt so eine japanische Handwerkskunst, die heißt Kintsugi. Falls ein Japaner da ist, der kann das besser aussprechen als ich. Kintsugi. Mit Gold werden da Porzellanschalen oder Steinschalen repariert. Diese Bruchstellen werden mit flüssigem Gold, hochkarätiges Gold, zusammengeklebt wieder. Und ich habe uns dieses Bild mitgebracht, weil das für mich ein wunderbares Bild ist, ein ganz tiefes Bild, wie Gott heilt. Er macht dir kein Reset in deinem Kopf. Deine Erfahrungen, auch die nicht so guten, die bleiben dir in deinem Kopf. Das wäre schlimm, wenn du eine Gehirnwäsche kriegen würdest. Auch die Verletzungen, diese Schnittstellen, diese Wunden, wo die Scherben mal weg waren, wo was zerbrochen ist, das bleibt, aber er klebt es zusammen. Und zwar mit seinem Gold, seinem Blut klebt er es zusammen. Es muss dir nicht peinlich sein, dass du ein geflickter Mensch bist. Ein reparierter Mensch von Gott, er will dich reparieren. Mit seinem Blut, mit seinem Gold, mit seiner Liebe. So klebt er uns Gefäße wieder zusammen und will uns gebrauchen in dieser Welt. Klick mal eins noch weiter, bitte. Beziehung zu Gott, heil werden ist, in die Beziehung zu Gott zu kommen. Und das kannst du machen, indem du zu ihm gehst. Und dieses Danke sprichst, und wenn du willst, kannst du auch noch niederknien dabei. Sprich dieses Danke. Ich werde nachher hier hinten draußen sein. Wer will, kann das auch mit mir zusammen machen oder mit noch jemand, der mit dabei ist von den Mitarbeitern. Ihr könnt dieses Danke auch alleine sprechen in eurem Camp, wo ihr seid, oder im Gästehaus drüben, im Neubau oder Altbau, im Zimmer. Danke, Herr Jesus, dass du der bist, der mich heilen will. Ich will in diese Beziehung. Ihr könnt es sagen, ja, ich will losgehen, auch wenn ich gerade noch gar nichts sehe. Ihr könnt es tun. Und Jesus wird euch nicht im Stich lassen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht, das habe ich euch gesagt. Ich bete auch für Dinge, wo ich noch keine Antwort habe. Für Menschen, wo ich noch kein sichtbares Ergebnis habe. Aber ich weiß, es ist derselbe Gott. Und er wird auch das gut machen. Ich hänge ihm einfach weiter im Ohr. Einfach weiter im Ohr hängen. Ich bleibe in dieser Beziehung. Und ich sage ihm Danke, dass er so viel Großes getan hat. Dass er uns liebt. Und mein letztes Bild, ihr könnt auch schon mit der Musik beginnen. Ich bin jetzt gleich fertig hier. Wir werden an seinem Tisch sitzen. Er wird uns Gefäße hier gebrauchen auf dieser Erde. Und wir werden mit vielen anderen geheilten Gefäßen an seinem Tisch sitzen, alle zusammen. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich total. Auf jeden, der da ist, auf manche, die ich vielleicht auch nicht da haben will, gebe ich ehrlich zu. Gott ist größer als mein Neid und Hass, als meine Feindschaft gegenüber anderen. Gott ist größer. Und an seinem Tisch werden wir sitzen und es freut mich. Ich danke ihm. Herr Jesus Christus, danke, dass diese Einladung steht, auch heute Abend im Anschluss, überhaupt am Missio Camp. Danke, dass es das Missio Camp gibt und dass du da bist, zu dem wir kommen können. Und dass du unglaublich mehr hast, als die Welt uns geben kann. Nämlich, dass du über die Welt hinaus mehr für uns hast, nämlich Rettung. Hilf uns in guter Weise darüber nachzudenken. Segne und bewahre du uns an diesem Abend. Gib du uns das, was wir brauchen, durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Martin Schmid sprach auf dem Missio Camp 2018. Mehr vom Missio Camp gibt's auf missio-camp.de.